Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich bin Host des Podcasts aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute zu Gast ist bei mir Dr. Dr. Placidus Bernhard Haider. Er studierte Malerei in München und Wien, war 20 Jahre Benediktinermönch, studierte Philosophie, Psychologie und Theologie und es geht noch weiter. Er war Gymnasiallehrer und Assistent am Päpstlichen Philosophischen Institut in Salzburg und heute arbeitet er als Seelsorger, Maler und Dozent.
Die zweite innere Opposition bestand eigentlich darin, dass ich kaum in theologischen Vorlesungen war. Ich habe mir damals ziemlich heftig das Pfeiferauchen angewöhnt und war auch sonst sicher nicht unbedingt immer der Vorbildlichste. Vieles, was da im Schulbuch steht, das haut überhaupt nicht hin.
Hallo, Herr Haider.
Hallo.
Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute zu uns zu kommen. Wenn man sich das anschaut, was ich eben nur in Stichpunkten angeführt habe, ist ja ein wahnsinniges Potpourri. Was hat Sie bewegt, das zu tun, was Sie heute sind?
Es war keine geplante Karriere, also überhaupt nicht. Ja, also es war nicht der Plan eines 20-Jährigen, da mache ich dann mal was. Ich bin vorhin zu Fuß hierher marschiert und da vorne in der Karlstraße an St. Bonifaz, der Benediktinerabtei, vorbeigegangen. Und da kann man ja ein Stückchen in den dortigen Garten reinschauen. Und das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass es hier ein großes Gartengrundstück privater Art in diesem Viertel hier in München gibt. Ja, also wo noch nie jemand dran gedacht hat, dass man irgendwie zu bebauen und das auch nicht wirtschaftlich genutzt wird, sondern wo man einfach spazieren gehen kann. Und in diesem Garten habe ich mit dem damaligen Abt von St. Bonifaz kurz vor meinem Abitur spazierengehend ein Gespräch geführt. Und da hat er gemeint, ja, es wäre ja doch irgendwo, und das fand ich schon spannend, schade, wenn ich so meine Begabung im Zeichnerischen und so weiter. Ich hatte da schon nebenher so, es gab da so Kurse, an denen man auch als Schüler schon teilnehmen konnte, ein bisschen was an der Kunstakademie gemacht. Das wäre ja doch irgendwo schade, aber er fände es auch gleichzeitig spannend, dass ich mich da für das Kloster interessieren würde. Aber wenn ich das wirklich machen wollte, dann würde er mich nach Metten schicken. Dort wäre er selber in der Schule gewesen und das wäre wenigstens ein richtiges Kloster und nicht so ein Pfarrhof wie da in München. Ich erzähle jetzt das deswegen, weil das schon mal wieder zeigt, wie bunt das gelaufen ist. Letztendlich kam dabei raus, dass ich trotzdem erstmal mit der Malerei angefangen habe, aber dann aus verschiedenen Gründen todunglücklich war, weil ich eigentlich nicht wusste, was ich machen soll. Ja? Also die haben alle gesagt, drück dich aus. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber was? Da ist ja noch nichts. Und dann kam eben doch das Kloster. Und da musste ich dann Theologie studieren in Salzburg. Aber dann auf einmal, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber es muss halt sein. Das war damals alles so Gitarre, Birkenstock, Bibel.
Aber auch nicht ganz, also auch nicht ganz. Sie sind hier in München gestartet, an der Akademie, aber dann nach Wien gegangen und haben bei Arik Brauer in der Klasse gelernt. Was haben Sie von ihm und aus dieser Zeit mitgenommen? Denn er gilt ja schon sowas wie als ein Universalkünstler.
Ja, Musiker, alles, ja. Hat Häuser gebaut und war als Straßenkünstler in ganz Europa unterwegs, ja. Also schon eine tolle Figur. Nein, das darf man sich alles gar nicht so geordnet oder so geregelt vorstellen. Der hatte damals in München, als ich hier war, und ich bin ja dann relativ bald wieder aufgebrochen, aber der hatte hier so eine Art Gastdozentur. Und deswegen stand da ein bisschen Verbindung, ja. Boah, wenn du einmal zur Farbe kommst, das möchte ich erleben. Ja, also so war der drauf, ja.
Ja, also sie hatten so eine Sympathie auch füreinander.
Ja, ja. Und dadurch hat mir der das auch ermöglicht, obwohl ich nie, die wussten ja im Kloster gar nicht, dass ich da solche Kontakte habe, ja, dass ich da immer mal wieder hingefahren bin. Das heißt, ich bin da von meinem vorgeschriebenen Studienort Salzburg ausgebüxt. Und habe illegalerweise im bösen Wien da studiert, noch dazu bei so, naja, studiert, ich habe gemalt, bei so einem sonderbaren realistischen Maler, die waren ja damals zwischen allen Stühlen, diese fantastischen Realisten, den Ernst Fuchs, den kennt man natürlich, der hat tolle Preise für seine Sachen immer erzielt, damals schon, andere sind unbekannter, aber auch Tollhausener, Lemden und so weiter, das war ja eine ganze Gruppe. Nein, ich war da eigentlich immer bloß derjenige, der Zaungast, der da hineinkommt. Und die haben da halt mitgemacht auch. Ja. Also die haben nicht gesagt, du musst aber und so weiter.
Die haben sie gelassen, so wie sie wollten.
Ja, also dafür bin ich auch immer dankbar gewesen. Ja. Und vor allem, das dürfte ja auch nicht richtig rauskommen. Ja. Also das war ja schon so die erste innere Opposition. Und die zweite innere Opposition bestand eigentlich darin, dass ich kaum in theologischen Vorlesungen war. Und da bin ich dann, weil irgendwas machen musste ich, zu den Philosophen gegangen. Zum Teil erst einmal zu den Kunstgeschichtlern, weil mir das natürlich irgendwo näher lag. Aber dann hat mir auch ein bisschen, was machen die Philosophen? Und da ging es immer noch um Ästhetik, Kunstphilosophie und so weiter. Und am Schluss habe ich im Grunde mehr Philosophie studiert, dann nebenher auch noch ein bisschen zu den Psychologen. Man darf sich da kein Endlosstudium drunter vorstellen. Ich habe nur die Zeit gehabt, die man für ein Theologiestudium hat. Und es waren nicht einmal ganz 5 Jahre. Also das Theologiestudium ist auf 10 Semester angelegt. Und dann hieß es Heimkommen.
Heimkommen heißt ins Kloster heimkommen. Natürlich. An der Stelle.
Ja, ja, dann hieß es erstmal Heimkommen. Dann war es mit diesem ganzen bunten Leben irgendwie aus. Das war schon auch ein bitterer Schritt, also auch in mancher Lebensgewohnheit. Ich habe mir damals ziemlich heftig das Pfeiferauchen angewöhnt und war auch sonst sicher nicht unbedingt immer der Vorbildlichste. Nein, so schlimm war es wirklich nicht. Ja. Ich bin schon diszipliniert immer auch zu den Chorgebetszeiten erschienen, brav noch und so weiter. Ja. Aber ja, dann war guter Rat teuer, weil ich habe mir gedacht, wenn die mich jetzt da holen, denen kann ich nicht sagen, ich muss aber erst einmal noch das Philosophiestudium fertig machen. Also habe ich das einfach runtergebogen und fertig gemacht, bevor ich heim musste. Dafür war das Theologiestudium noch nicht ganz fertig. Aber das konnten sie mir ja nicht verbieten, weil das war ja angeordnet, das musste ich ja machen, ja. Das heißt, dann war ich also am Gymnasium schon Religionslehrer, hatte aber das Theologiestudium noch nicht fertig. Die haben dann immer wieder beim Schulleiter angefragt vom Kultusministerium, ja, wann macht denn der das fertig? Also ich habe es in den Pfingstferien meines ersten Lehrerjahres, habe ich dann meine Diplomarbeit in der Theologie geschrieben und dann endlich auch noch abgeschlossen. Und dann irgendwann ist mir die Idee gekommen, ich habe jetzt so viele Seminarscheine bei den Psychologen, da schreibe ich auch noch einmal. Wenn das in Ferien geht, dann geht das auch, ging auch. Und da kamen dann meine Abschlüsse so zusammen. Aber das war nie endlose Studienzeit oder sonst irgendwas. Und auch meine Doktorate sind neben meiner Tätigkeit als Lehrer entstanden. An den Abenden, in den Sommerferien oder wenn halt gerade irgendwo Zeit und Muße war.
Was ich letztens gerade gelernt habe, als Religionslehrer im Gymnasium ist man ein verkündigungsnaher Mitarbeiter. Haben Sie sich jemals so gefühlt?
Ach, ich weiß nicht. Ich bin da reingeschubst worden. Also es hat ursprünglich geheißen, ich soll Bibliothekar sein, soll die Gästebetreuung übernehmen, habe ich auch. Aber dann ist einer ausgefallen und für den sollte ich einspringen. Ich habe also 2 Wochen vorher erfahren, dass ich auf einmal Teile der Oberstufe in Religion übernehmen soll. Als einzige Unterweisung dafür hat man mir ein allerdings dem Lehrplan schon nicht mehr entsprechendes Schulbuch in die Hand gedrückt. Das war meine einzige Orientierung. Also ich wusste nicht, wer ist dieser Homo Discipulus, also dieser Schülermensch mit 16, 17 Jahren. Ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und mit denen habe ich mich halt auseinandergesetzt und auch ein bisschen gemerkt, vieles, was da im Schulbuch steht, das haut überhaupt nicht hin. Das kann man nicht machen. Die Themen waren auch so breit gestreut. Das waren andere Religionen, das war Persönlichkeitsentwicklung, das waren alle möglichen Themen. Und ich habe halt irgendwie versucht, mit denen was mir zu überlegen und zu machen. Was kann man mit denen, wie funktioniert das? War so ein bisschen so ein Spiel. Ja, und da ging es halt auch schon um das sich gegenseitig kennenlernen und was man selber investiert, das ist eigentlich das einzige Material, was man hat. Ich will nicht sagen, dass das immer toll gelaufen ist. Ja, also ich kann mich erinnern, mir ist auch mal eine Klasse, Gott sei Dank nicht am Anfang, aber mal in späteren Jahren mal richtig aus dem Ruder gelaufen. Also da habe ich dann zum Halbjahr das Handtuch geworfen und gesagt, so macht, was ihr wollt. Also ich habe sie beaufsichtigt, aber mehr nicht mehr. Ja.
Die Begegnung mit dem Menschen, das höre ich jetzt aber auch jedem Beispiel heraus, was Sie sagen, ist was ganz Entscheidendes für Sie. Und in der Begegnung entsteht für Sie etwas Neues, was Ihnen vielleicht auch wieder einen Weg weist in eine Richtung, wo Sie sich und Ihre Freiheit ausprobieren möchten. Ja. Empfinden Sie das als Glück, dass Sie so oft die Chance dazu hatten?
Ja. Also ich bin da auch immer wieder in solche Situationen und Felder hineingekommen, die ich mir zum Teil nicht gesucht habe, ebenso wie die Schule. Also ich habe von meinen Schülern sehr, sehr viel letztendlich gelernt, auf sehr vielen Ebenen. Ja, also ich musste nochmal über vieles nachdenken, wovon ich meinte, dass da wäre ich schon im klaren Raum drinnen. Ja, und ich bin ziemlich aus dem akademischen Elfenbeinturm da rausgefallen, weil ich gemerkt habe, so kann ich denen das nicht sagen. Ja. Das haut nicht hin, aber das heißt nicht, dass man auf, wovor ich mich am Anfang gefürchtet habe, auf Komplexität verzichten muss. Ich habe gedacht, nach einem halben Jahr bin ich ein simpler Einfallspinsel, weil ich alles so einfach wie möglich zu sagen versuche. Ja. Aber das war nicht so. Im Gegenteil, ich muss da nochmal ganz kräftig an vielen dazulernen und das war natürlich auch immer ein Lernen an der eigenen Persönlichkeit. Welche Bedeutung hat das? Ja, was ist das eigentlich? Welche Bedeutung hat es für mich, aber welche Bedeutung hat es auch für den und die? Und wie können wir da miteinander auf dieses Gemeinsame hinschauen? Das ist eigentlich so diese Frage. Und dann lernt man eigentlich erst dieses Didaktische. Ja, das ist Didaktik. Das ist das Lernen, was uns gemeinsam was bedeutet. Und das ist, wo es gelingt, ist das schön. Ist das ein unglaubliches Glück auch, ja.
Heute sind Sie ja auch in der Seelsorge aktiv. Helfen Ihnen die Erfahrungen aus der Zeit, mit jungen Menschen zu begegnen, jetzt auch anderen Menschen, älteren Menschen zu begegnen?
Ja.
Entstehen da tiefe Gespräche zwischen Ihnen? Haben Sie die Zeit, sich auf den Menschen gegenüber einzulassen?
Ja. Ich würde mal sagen, glücklicherweise, also wenn man mich jetzt da nicht missversteht, das ist jetzt kein Vergleichen oder qualitatives Abstufen, habe ich da mehr Zeit als viele Pfarrer heute, weil die ja doch mit sehr vielen administrativ, bürokratisch, allem Möglichen belastet sind. Also ich kann mir die Zeit nehmen, auch wirklich, ja, jetzt Corona-Zeiten war es ein bisschen schwieriger, aber normalerweise auch wirklich mit einem regulären Hausbesuch. Und da ist oft, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Also man muss natürlich sehen, was einen da erwartet. Das sind ganz unterschiedliche Welten. Manchmal sind die Leute auch froh, wenn ich nach 20 Minuten wieder abhaue. Ja. Und manchmal sitze ich nach 3 Stunden noch da. Und manchmal sitzt die ganze Familie da und auf einmal ist es ein riesiges Hallo und auch schon wieder Lachen und Erzählen. Und mein ein Leben ist oft genug ja auch eine ganze Familiengeschichte. Und man redet so selten über solche Dinge und dann merken die das auf einmal und auch, dass es ihnen unglaublich untereinander gut tut.
Wie haben Sie das in der Corona-Zeit erlebt? Haben die Menschen Sie mehr gebraucht? Konnten Sie zu den Menschen kommen, auch jetzt, wo wir alle Abstand halten sollen? Mit meinem Kollegen Martin Lang sprechen Sie ja noch über das Thema Spaltung von Gesellschaft und in dem Videoformat in einer Tiefe, wo vieles reflektiert nochmal zum Anklingen kommt. Dennoch würde es mich interessieren, bekommen Sie Rückmeldung oder merken Sie, dass Menschen sich abgehängt, einsam fühlen?
Ja, die Hausbesuche waren zum einen kaum noch möglich. Das heißt, man musste das im Grunde am Telefon führen. Das muss nicht unbedingt der schlechtere Ersatz sein. Natürlich ist es besser, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, weil da eben auch Dinge möglich sind wie Gesprächspausen oder dass man eben ja miteinander mal schweigt oder mal Bilder anschaut oder irgendwas. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass Leute am Telefon eben nicht unter den Augen von jemandem, der ihnen gegenüber sitzt, sprechen, sondern auf einmal in ein Selbstgespräch eintreten oder in ein Gespräch mit dem gegebenenfalls eben auch Verstorbenen, an den sie da jetzt denken und sich selber die Dinge jetzt sagen und zusprechen. Aber das kann man nie im Voraus so planen. Nur generell war das ein ganz großer Einschnitt in dem Bereich. Es ist ja in der Bestattungskultur, wenn man mal dieses Wort so aufgreifen will, sehr viel im Umbruch, weil immer mehr nicht in der Kirche sind und dann auch in einer gewissen Ratlosigkeit, was findet da jetzt eigentlich statt, gerade wenn kein Pfarrer da ist und so weiter. Da ist gerade jetzt, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob das sozusagen Veränderungen ausgelöst hat, die dann noch Auswirkungen haben. Aber da ist ein richtiger Einbruch da gewesen, weil wir ja auch keine größeren Trauerfeiern halten durften. Das heißt, es durften ja jeweils nur einige enge Familienmitglieder teilnehmen. Und dann war bei manchen die Tendenz, ja, dann machen wir gleich gar nichts. Das heißt, da war keine Musik. Da hat niemand gesprochen, aber die konnten sich im Voraus nicht wirklich vorstellen, wie das abläuft. Nämlich so, dass da die Urne steht oder gegebenenfalls in ganz seltenen Fällen noch der Sarg, dass dann ein Mitarbeiter vom Friedhof kommt, die Urne nimmt, dann geht man zum Grab, dann wird die Urne versenkt, der Mitarbeiter vom Friedhof geht wieder, das war's. Mhm. Aber dass das eigentlich auch eine gemeinsame Handlung einer Familie, eines Freundeskreises, eines sozialen Gebildes ist. Und zwar auch eine Sache, die nicht bloß düster und finster ist, sondern die auch einen wichtigen Schritt bedeutet, einen gemeinsamen, den man miteinander geht und der auch für die Zukunft eine Bedeutung hat, ja, der auch was Wertvolles sein soll und kann. Das haben da viele nicht bedacht.
Sie haben viel über die Familie gesprochen. Was hat Ihre Familie eigentlich gesagt, als Sie gesagt haben, ich werde jetzt Mönch?
Naja, also meine Familie gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr so wirklich. Ja. Also mein Bruder war damals schon eine ganze Weile aus dem Haus. Mein Vater ist relativ jung verstorben. Und wenn ich mal so mit einem gewissen Schmunzeln sagen darf, meine Mutter ist eigentlich dann, als ich aus dem Haus war, in einer Weise, die für mich sehr überraschend war, wirklich sozial nochmal durchgestartet. Ja, also die hat da unglaublich viel unternommen und zwar gerade in der Senioren- und Altenarbeit. Also der ging es da eigentlich ganz gut. Die hat, solange ich noch irgendwo in der Nähe war, das Gefühl gehabt, um den muss ich mich kümmern, ja. Und das hat sie oft ein bisschen zu sehr getan, ja, aber das hat uns eigentlich beiden gut getan. Und gleichzeitig hat sie gewusst, der ist irgendwie aufgehoben, ja. Und sie musste sich nicht mit irgendeiner Schwiegertochter rumschlagen.
Da erlauben Sie mir den Lacher an der Stelle. Zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie gesagt, dass Sie hier in Bonifaz mit dem Pater im Garten gestartet sind. Wo kam denn Ihre Verbindung zu den Benediktinern her?
Ja, das war so, wie es mir eigentlich immer wieder gegangen ist. Ich hatte überhaupt keine Verbindung. Also die Gegend, aus der ich komme, das ist schon Oberfranken, da dieses damals von der Welt abgeschnittene Stück zwischen DDR und damaliger Tschechoslowakei, wo die Welt zu Ende war. Bayerisch-Sibirien hat man das immer genannt. Da gab es sowas nicht. Einerseits war man dort hauptsächlich reformiert vom Bekenntnis her und zum anderen waren da auch keine alten Klöster oder sowas in der Nähe. Das habe ich mir selber ausgedacht. Das war im Grunde aus einem historischen Interesse, sowas hat es gegeben. Und das war für mich schon eine spannende Lebensform, ja, dass man sich irgendwo so diesem Geistigen verschreibt, ganz anderen Zielen, als sie sonst irgendwo gelten. Und das ist ja schon, hat man dann ja auch immer wieder gesagt, so was Archetypisches. Das finden Sie im Hinduismus, im Buddhismus, also diese Grundform klösterlichen Lebens ist in den Strukturen ja ganz, ganz ähnlich. Man versteht sich als Teil einer Gemeinschaft. Und alles, was man tut, steht sozusagen unter einem übergeordneten Ziel. Und sowas wollte ich mir einfach mal anschauen. Und habe dann gemerkt, sowas gibt's auch noch. Und ich habe dann wirklich im Telefonbuch, damals hat man noch kein Internet gehabt, mir Adressen rausgesucht und Briefe verschickt an verschiedene Adressen. Und die haben mir zum Teil geantwortet und zum Teil nicht. Also Metten hat mir übrigens nicht geantwortet. Ja, also das Kloster, in dem ich dann gelandet bin, aber hier St. Bonifaz, die haben geantwortet. Und dann bin ich einfach mal hingefahren. Und dann haben wir mal ausgemacht, ich soll mal eine Woche vorbeikommen.
St. Bonifaz hier in München kennt man so vom Vorbeifahren, weil die ganz stark in der Obdachlosenarbeit engagiert sind, vor allen Dingen bei den Männern, also eigentlich auch sehr stark weltlichen Aufgaben zugewandt. Sie haben jetzt eben gesagt, dass Sie aber Ideen hatten vom klösterlichen Zusammenleben. Haben Sie im Kloster das gefunden, was Sie gesucht haben?
Ja. Ja. Muss ich fairerweise schon sagen, auch in Zeiten, die wirklich sehr erfüllte Zeiten waren, auch wenn ich so sagen darf, wirklich glückliche, also gerade auch mein Noviziat, das wirklich keine leichte Zeit war von den äußeren Umständen. Da wird man schon ganz schön, oder wir wurden es damals noch, ganz schön gedrillt in vieler Hinsicht. Ja. Da braucht keiner denken, weil er da jetzt, damals ist man nämlich noch um die Bundeswehr, um die Pflichtzeit rumgekommen, wenn man einen kirchlichen Beruf ergriffen hat. Wir mussten das schon auch an Drill erleben, ja, also jetzt nicht, wie sich manche vorstellen, so Feldarbeit oder so, aber mich hat man etwa in die häusliche Altenpflege geschickt. Ich bin da angelernt worden, ich musste eigentlich fast alle Verrichtungen machen und war da eigentlich auch alleine für einige Mitbrüder zuständig. Da ist man auch den ganzen Tag eingespannt und dann andere Sachen. Ich war für den Speisesaal, das waren damals noch 50 Mönche, das heißt, ich musste da dreimal aufdecken, abspülen, ich musste alle Gläser spülen und so weiter. Also da hat man schon so seine Sachen gemacht. Gästezimmer putzen, sauber machen, dann die ganzen Unterrichtsstunden, die dabei waren, vom Gesangsunterricht bis und so weiter. Ja, also geschichtliche Sachen. Griechisch habe ich gelernt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für andere sind sowas Pflichtübungen. Ja, und dann halt der ganze klösterliche Rahmen. Und das geht in der Früh um 4:30 los. Und endet um 8 Uhr abends und man kommt da nicht raus. Also als ich einmal zum Zahnarzt gegangen bin, musste mich ein Älterer begleiten.
Fast unvorstellbar.
Sonst ist man da drin. Mhm. Und da gab's keinen Fernseher. Es gab Tageszeitungen. Aber der einzige Fernseher, der erreichbar war, stand schon im Bereich der Schule und das war für uns Novizen tabu. Also dort hatten wir nichts zu suchen. In die Schule durften wir nicht rein. Und das ist natürlich für einen Anfang 20-Jährigen schon ein ganz anderes Leben. Man hat auch alle Kontakte aufgegeben. Ich habe damals immer scherzhaft gesagt, ich habe das gemacht, was man sonst eigentlich nur bei der Fremdenlegion machen kann. Ich habe meinen Namen geändert, ich habe mein Aussehen verändert, Kleidung und so weiter. Und ich habe meinen Wohnsitz geändert, ich habe alles umgestellt, meine Lebensgewohnheiten, also mich gibt's nicht mehr. Ja. Telefon, ja, wir hatten ein Telefon, jeder im Zimmer, aber damit wir erreichbar sind, intern im Haus, man konnte da nicht raus telefonieren oder so, auch nicht angerufen werden von außen.
Mhm. Sie haben das Kloster ja aber dann auch wieder verlassen.
Ja.
Wie Sie gesagt haben, wieder rein in eine neue Welt, sich vielleicht auch wieder neu selbst gestaltet, will ich es jetzt nennen, was Sie eben beschrieben haben. Wenn Sie jetzt heute planen, Entscheidungen treffen für sich, welche Werte leiten Sie da an?
Das ist das Zwischenmenschliche. Vertrauen, das sind eigentlich Bindungen, ja. Also ich meine, das war nicht ganz freiwillig, als ich damals war. Doch, es war freiwillig. Ich wollte das eigentlich. Mir wurde nur im Lauf der Zeit klar, dass ich diese Entscheidung schon lange hätte treffen müssen. Das hat viele Gründe gehabt. Aber ich hatte einfach eine verflixte Angst, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, also nach 20 Jahren, wenn man an so ein Leben gewöhnt ist, dann heißt das ja auch wieder alles aufgeben. Alles, ja. Also da ist ja nichts. Man hat kein Einkommen gehabt bis dahin, man hat keine Rücklagen, man hat keine Wohnung, man hat nicht einmal einen vernünftigen Beruf. Was will man denn mit einem Theologen und Philosophen? Ja, im kirchlichen Bereich wird man nicht weiter beschäftigt, die wollen von einem jetzt erstmal nichts mehr wissen. Man ist an ganz andere Lebensgewohnheiten innerlich gebunden. Ja, wenn man rausgeht, fragt man sich, warum schreien die alle so? Man hört doch auch sonst, ja. Beim Kloster schweigt man halt und wenn, dann geht man mal irgendwo an die Seite und flüstert sich was zu, ja, da ist es still. Nur hat das nicht bedeutet, dass ich das hinter mir lassen wollte. Das haben dann einige missverstanden, die mich dann da draußen, ja, du musst jetzt und jetzt wirst sehen, wie es hier zugeht in unserer Welt. Das war oft so ein kleiner Triumph, ja. Jetzt haben wir über diesen Idealisten so ein bisschen den Sieg davongetragen mit unserer Lebensweise. Nur haben die nicht begriffen, dass ich das nicht wollte. Also ich habe mein Kloster sozusagen in mein Schneckenhaus verwandelt. Das habe ich mitgetragen. Und irgendwo waren meine Wohnungen dann zwei, drei waren es bisher, nachher, nach dem Kloster, haben sich im Laufe der Zeit immer irgendwo in Klosterzellen verwandelt, irgendwie. Ja.
Na.
Doch, da kann man ruhig auch schmunzeln. Ja. Aber nein, das sind immer noch die gleichen Werte. Also es war nicht der Wunsch eigentlich, das Kloster und seine Form abzulegen. Das war einfach auch eine inhaltlich andere. Ich war ein guter Theologe. Die haben mich summa cum laude promoviert, aber nie ein leidenschaftlicher. Ich bin eigentlich ein Philosoph. Bei mir geht's durch Argumentation, durch Nachdenken, durch Überlegung. Und das nehmen manche natürlich schon als quasi ketzerisch. Ja. Aber wenn ich es jetzt nochmal in einem kleinen Bogen nach vorhin zurücksagen darf, wenn mich damals meine Schüler nicht mitgetragen und aufgefangen hätte, dann hätte es nicht so geklappt, dieser Umstieg. Ja. Weil ich ja wirklich außer mit ein paar Büchern ohne was dastand. Da war ja nichts. Auch keine Perspektive, auch keine Zusagen irgendwelcher Art. Nur ich habe dann wieder, und das hat dann einigen schon Kopfzerbrechen gemacht, die haben gesagt, jetzt musst du Bewerbungen schreiben, jetzt musst du was machen. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich bin noch nicht aus dem Kloster weggegangen, um mich in die nächste Abhängigkeit zu geben. Und so verrückt, es hat manchmal ziemlich geruckelt, das stimmt. Ja. Also ich war da immer wieder auch auf Unterstützung und Hilfe auch angewiesen, das schon. Aber im Großen und Ganzen habe ich das jetzt schon etliche Jahre durchgehalten, dass ich eben ein quasi unkonventionelles Leben, so ein bisschen Uni, aber nicht so, dass mir jemand was vorschreiben kann. Ja, und so eine Sache wie diese Trauerbegleitung, diese Trauerfeiern, das hat sich auch so ergeben. Das war natürlich so ein bisschen Überlegung, was kann ich machen, wofür habe ich die Fähigkeit, wo wird man auch gebraucht? Und das ist ganz konkret, da wird man gebraucht. Und das ist schon auch das, was mich halt wirtschaftlich trägt. Und das geht aber auch nur, weil ich mir aus dem Kloster schon sehr bescheidene materielle Vorstellungen mitgenommen habe.
Also auch eine gewisse Dankbarkeit. Sie durften starke menschliche Begegnungen erfahren und haben für sich was mitgenommen daraus, was sie heute trägt. Herr Haider, was bringt Sie denn zum Lachen?
Vieles. Oft ganz, ganz, ganz kindisches Zeug. Ja. Also ich, man sagt von mir, dass ich einen ganz merkwürdigen Humor habe.
Wollen Sie den mit uns teilen? Haben Sie eine Geschichte, einen Witz, eine Anekdote?
Nee, aber ich lache und alle anderen wundern sich. das passiert mir leider häufiger, weil wir ihn vorhin hatten. Der Arik Brauer, der hat gerne jiddische Witz erzählt, ja. Und da gibt's einen, den mag ich wirklich, aber der ist, glaube ich, nicht so zum laut lachen. Da möchte ein Schüler vom Rabbi erfahren, wo man Weisheit hernimmt. Und dann sagt der Rabbi, ja, da musst du Heringsschwänze essen. Ich habe gerade ein Dutzend da, die verkaufe ich dir. Und der Schüler dann, das war jetzt kein schlechtes Geschäft für einen Rabbi. Das Mittel wirkt. Sowas finde ich lustig.
Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, Herr Haider. Es hat uns Spaß gemacht, mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich bin gespannt auf Ihr Videoformat. Das kann ich allen Zuhörerinnen nur empfehlen. Die RHI Kontext auf dem YouTube-Kanal des Roman-Herzog-Instituts mit Martin Michael Lang und Dr. Dr. Placidus Haider zum Thema Spaltung von Gesellschaften. Danke, dass Sie heute hier waren.
Ich bedanke mich für die Einladung. Dankeschön.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!